Danke für dieses wunderschöne Lied. Eigentlich ist doch damit alles gesagt zum Thema Versöhnung. Reden wir über Versöhnung. Für Paulus, das haben wir gerade gehört, das zentrale Thema der christlichen Verkündigung. Versöhnung klingt wunderbar. Ein Sonnenstrahl, der durch die Wolken bricht. Wie haben wir das ersehnt in den letzten Wochen? Im jüdischen Kalender gibt es ein Fest für die Versöhnung. Es ist sogar das größte aller jüdischen Feste, der Yom Kippur, der Tag der Versöhnung. In biblischen Zeiten, so kann man das auch nachlesen in der Bibel, wurden am Versöhnungstag eine ganze Reihe besonderer Opfer dargebracht. Und eines finde ich besonders eindrücklich. Da überträgt ein Priester mit Handauflegung auf einen Ziegenbock die Schuld der ganzen Gemeinde, des ganzen Volkes des vergangenen Jahres. Und dann wird dieser Ziegenbock in die Wüste gebracht und dort freigelassen, in dem Wissen, er wird dort sterben. Dieser Bock trägt sozusagen die Schuld des Volkes weg, raus in die Wüste. Es ist der sprichwörtlich gewordene Sündenbock. Eine Sühnehandlung, die jedes Jahr erneuert wird. In gewisser Weise ein Geschäft. Geschehene Schuld hat einen Preis. Und jedes Jahr zahlt ein Bock sozusagen den Preis. Es klingt ganz ähnlich wie Versöhnung, ist aber eigentlich Versühnung. Nicht das, von dem Paulus spricht. Versöhnung ist etwas Einmaliges. Vielleicht vergleichbar mit einer Adoption. Wenn Eltern ein Kind als ihr eigenes annehmen, das wäre sowas wie Versöhnung oder Vertöchterung. Hinter Versöhnung steckt eine bestimmte Vorstellung von Gott und von uns. Sozusagen beleidigen Menschen Gott, indem sie etwas Falsches tun, indem sie Schuld auf sich laden. Und weil da im Laufe eines Jahres ja eine Menge zusammenkommt, braucht es Sühne. Entschuldigung. Das Schuldenkonto wird sozusagen wieder auf Null gesetzt. Gott wird hier vorgestellt wie ein großer Bilanzbuchhalter. Oder böse könnte man auch sagen, wie ein Erbsenzähler. So ein Gott hat an Versöhnung gar kein Interesse, sondern an Gerechtigkeit. Für jedes Übertreten eines Gesetzes muss es einen Ausgleich geben. Hand aufs Herz, so fern ist diese Vorstellung uns wahrscheinlich gar nicht. Das haben wir in der ganzen Welt, in unserem Leben überall gelernt. Wer etwas haben will, muss dafür bezahlen. Und wer etwas jemand anderen Schaden zufügt, der muss früher oder später einen Ausgleich leisten. So funktioniert soziales Miteinander und das übertragen wir auf Gott. Aber das ist nicht der Gott, von dem Jesus erzählt. Ein Bilanzbuchhalter handelt nicht aus Liebe, sondern aus Pflichtbewusstsein. Er ist angetrieben von dem Wunsch, seine Sache richtig zu machen. Und wenn wir Gott so sehen, wie ein Bilanzbuchhalter, ist das zwar sehr menschlich, aber falsch. So hat Jesus von seinem Vater im Himmel nicht gesprochen. Und wir ahnen vielleicht, warum das längst nicht alle Leute gut fanden damals. Da erzählt er von einem Hirten, der ein Schaf verloren hat. Und dann lässt er seine ganze Herde, 99 Schafe, zurück in der Wüste und sucht dieses eine verlorene Schaf. Die Geschichte kennen wir und sagen, ja, richtig. Keinen Verlust hinnehmen, jedem Lamm, das den Anschluss an die Herde verloren hat, muss man doch nachgehen und muss es doch wiederfinden. Haben wir 100-fach gehört. Und weil wir das immer in Gottesdiensten hören, denken wir, das ist doch auch richtig so, ne? So macht man das doch. So handelt ein guter Hirte. Aber wenn wir diese Geschichte mal versuchen, neutral zu hören, nicht von Jesus und nicht in einem Gottesdienst, wo das alles richtig ist, weil wir das so denken, dann würde jeder Hirte sagen, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Was ist denn das für ein Hirte, der seine gesamte Herde ohne Aufsicht alleine in der Wüste zurücklässt, nicht in einem geschlossenen Stall, wo sie beieinander bleiben, sondern in der Wüste zurücklässt, für ein Lamm, das verloren gegangen ist? Jeder Hirt wird sagen, nein, ein bisschen Schwund ist immer, aber ich muss auf die Herde aufpassen. Und das Verrückte ist ja, dass dieser Hirte, als er das Lamm am Ende gefunden hat, auch nicht wieder zurückgeht zur Herde. Nee, tut er nicht. Sondern er geht nach Hause und lädt seine ganzen Freunde ein und feiert mit denen ein Fest. Und die Herde steht immer noch unbewacht in der Wüste rum. Wie verrückt ist das denn? Nicht auszudenken, was am Ende von der Herde noch übrig ist. Jesus beschreibt hier Gott doch sehr fragwürdig. Und die anderen Geschichten in Lukas 15 sind ganz ähnlich verrückt. Da ist eine Frau, die offenbar ein Ordnungsproblem hat. Heute würde man sagen, ein Messi. Hat so viel Zeug in ihrer Wohnung angesammelt, dass ihr plötzlich was verloren gegangen ist und sie weiß einfach nicht mehr, wo es ist. Ich kenne das. Ich habe auch solche Züge. Und dann fange ich an zu suchen und fange an aufzuräumen, damit ich das, was ich da verloren habe, wiederfinde. Und am Ende freue ich mich tatsächlich, wenn ich es wieder habe. Meistens ist es irgendein Papier, wo ich was Wichtiges notiert habe oder irgend sowas. Aber deshalb Leute einladen und ein Fest feiern, das ist mir doch eher peinlich, dass ich in der eigenen Wohnung was verloren habe und es dann, Gott sei Dank, wieder gefunden habe. Es kann ja auch nicht weg sein. Und diese Frau, von der Jesus erzählt, feiert ein großes Fest. Und die Freundinnen werden sich vielleicht gedacht haben, na ja, eigentlich bist du ja selber schuld. Was feierst du jetzt ein Fest mit uns? Und so weiter. Und es gibt noch andere Geschichten, wenn man sie mal wirklich neutral hört, dann denkt man, was erzählt Jesus eigentlich hier? Womit vergleicht er die Heiligkeit Gottes? Ein Richter, der ungerecht richtet, und am Ende einer Frau nur Recht gibt, weil er genervt ist und weil er in Ruhe gelassen werden will. Also ich ahne, zum einen, Jesus hatte offensichtlich eine gehörige Portion Humor, was wir ihm ja gar nicht zutrauen. Und zum anderen verstehe ich, warum es damals jede Menge Leute gab, die das, was Jesus da sagte, überhaupt nicht gut fanden. Die sagten, der lästert Gott. Der redet von Gott, das passt überhaupt nicht in mein Bild. Und dann dieser Vater mit den zwei Söhnen. Kennen wir ja auch die Geschichte. Was für ein Mann, dass er der unverschämten Bitte seines jüngeren Sohnes nachgibt. Der sagt, her mit dem Erbe. Du lebst zwar noch, aber ich will es trotzdem haben. Ist er zu feige, einen Konflikt zu riskieren, dem Sohn zu sagen, sag mal, geht's noch? Der Vater riskiert sein halbes Vermögen. Wer einen Bauernhof hat, der weiß, dass man nicht mal eben die Hälfte abgeben kann. Da muss man Land verkaufen für. Das macht dieser Vater. Und am Ende hat er tatsächlich die Hälfte verloren. Kein Hörer damals hätte auch nur ein Deut Verständnis dafür gehabt, wie Jesus hier Gott beschreibt. Das sind doch Witzfiguren. Wir haben uns daran gewöhnt, das normal zu finden, weil wir das ja immer im Gottesdienst hören. Die Gotteslästerung darin überhören wir. Vielleicht ahnen wir, womit Jesus sich damals Feinde gemacht hat. Weshalb es eher fragwürdige Gesellen waren, die sich um ihn versammelt haben. Die Liste solcher anstößigen Gottesvergleiche ist lang. Gemeinsam ist allen dieses. Jesus bezeugt einen Gott, der nicht auf Macht und Unterwerfung aus ist, der unseren Erwartungen überhaupt nicht entspricht, sondern, und damit sind wir beim Thema, der Menschen ohne Voraussetzungen annimmt, so wie sie sind, der Versöhnung will, buchstäblich um jeden Preis. Selbst wenn er sich selbst dabei lächerlich macht. Wie jener Vater, der seinem Verrätersohn entgegenrennt, der stinkt noch nach Schweinestall und er umarmt ihn und setzt ihn sofort und ohne Umschweife wieder als Erbe ein. Das ist doch zu billig. Ich höre gerade zu den Protest der Frommen. So einfach kann man es doch nicht machen. Ich höre auch meinen eigenen Protest. Ihr alle seid heute wieder an einem Bettler vorbeigegangen. Ist das wirklich so einfach, dem was zu geben? Hat er nicht selber Schuld? Muss er nicht selber mit seinem Leben klarkommen? Wir alle sind nicht besonders barmherzig. Ich auch nicht. Wir sind eher gerecht. Jeder soll kriegen, was er verdient. Versöhnung? Wir kennen die anderen Berichte von Jesus. Die passen uns eher ins Bild. Wo er zu einer Frau sagt, geh und sündige hinfort nicht mehr. Oder geh und verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Da sagen wir, ja super, das passt uns. Nur bei den Geschichten tun wir uns besonders schwer zu sagen, ja, das machen wir jetzt so. So einfach ist es dann doch nicht. Mit der Gerechtigkeit. Das klingt zwar richtiger, gerechter, aber wir tun es trotzdem nicht. Warum ist das so? Die Erzählung von dem verlorenen Sohn, der nach Hause zurückkehrt, könnte uns auf eine Spur bringen. Wenn wir der Frage mal nachgehen, wer ist eigentlich in dieser Geschichte der Sohn? Wir haben ja immer gedacht, der Sohn, das wären wir. Wir haben uns von Gott entfernt und jetzt kriechen wir zu Kreuze sozusagen und bitten um Vergebung und dann nimmt uns Gott an und alles ist wieder gut. So wurde das Gleichnis vom verlorenen Sohn ja auch immer ausgelegt. Es klingt richtig, aber so ganz fühlen wir uns ja doch nicht so. Oder? Vielleicht haben die ersten Christen diese Geschichte etwas anders verstanden. Auf der Rückseite des Liedblatts findet ihr den Text von einem ganz alten Lied, vielleicht das älteste erhaltene Lied der Christenheit. Es ist von Paulus aufgeschrieben worden im Philipperbrief, der sogenannte Philipperhymnus, ein Lied über Jesus. Ich lese das mal. Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und dieses Lied vergleichen wir jetzt mal mit der Geschichte von dem verlorenen Sohn. Jesus ging weg aus der himmlischen Welt auf die Erde, in die Gottesferne, so wie der Sohn wegging von seinem Vater. Und auch Jesus umgab sich in der Fremde mit höchst fragwürdigen Menschen. Ich kenne eure Kritik, scheint Jesus seinen Gegnern zuzurufen mit diesem Gleichnis. Wie der Sohn im Schweinekoben erscheint Jesus wie ein Knecht. Er nahm Knechtsgestalt an. Er erniedrigte sich selbst. Er wurde nicht einfach nur ein Mensch, sondern der Niedrigste von allen. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem Diener. Das überlegt sich der Sohn, als er zurückkehren will zu seinem Vater. Er erklärt sich selber für tot. Und auch der Vater sagt ja in dem Gleichnis, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das ist Jesus. Jesus erzählt dieses Gleichnis erstmal von sich selbst. Dieser Weg des Sohnes ist der Weg, den Jesus in die Welt und zurück zum Vater gegangen ist. Gott hat Jesus erhöht, wie im Gleichnis der Vater den Sohn. Und wenn wir bisher immer gedacht haben, der Sohn in dieser Geschichte, das soll ich doch sein, dann stimmt das auch, aber es ist kein Widerspruch. Versöhnung, die in diesem Moment geschieht, ist das Schlüsselloch, durch das wir in den Himmel kommen. Und Jesus ist es, der dieses kleine Loch für uns freigemacht hat, der uns vorangegangen ist, durch den Tod in die Ewigkeit. Jesus ist der, an dem Gott gezeigt hat, wo es für uns lang geht. Versöhnung braucht beides. Eine Wahrheit über Gott, die erstmal höchst irritierend ist. Dass Gott nicht ein Gerechter ist, der zählt und abrechnet, sondern ein von Liebe getriebener, dem offenbar sein eigener Ruf weniger bedeutet als die, um die er ringt, als wir. Er ist sogar bereit, sich selber lächerlich zu machen, wie dieser Vater, der dem Sohn entgegenrennt, der die Ewigkeit verschenkt, ohne Wenn und Aber. Der Sohn wird wieder zum Erbe eingesetzt, mit dem Ring, mit den Schuhen, die Symbolik versteht jeder Orientale. Versöhnung geschieht durch den Vater. Und es braucht unser Ja. Das ist das andere. Um es noch einmal mit Paulus zu sagen, wir haben ja vorhin aus dem 2. Korintherbrief das gehört von der Versöhnung. Das ist das, was Paulus zutiefst verstanden hatte vor Damaskus, wo sein ganzes altes Gottesbild eines frommen Pharisäers zusammenbrach und er auf einmal verstanden hat, wovon Jesus geredet hat, von dem Gott, der ein brennender Ofen der Liebe ist. Und dann schreibt Paulus wenige Zeilen nach diesen Sätzen von der Versöhnung im 2. Korintherbrief, also meine Lieben, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Also seht zu, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Nee, steht hinter dem Hymnus im Philipperbrief, nicht im Korintherbrief. Aber da steht es. Also Gott wirkt in uns dass wir eine Sehnsucht danach haben, mit ihm versöhnt zu sein. Seht zu, dass ihr die Versöhnung nicht verpasst. Im Rückblick werdet ihr schon merken, selbst die Sehnsucht nach Frieden mit Gott ist nicht meine Leistung, ist nicht etwas, worauf ich stolz sein könnte, sondern ist das, was Gott in uns geweckt hat. Und wir? Was ist, wenn wir jetzt nun gefragt sind, uns vielleicht mit jemand anders zu versöhnen? Wenn verfeindete Völker sich versöhnen sollen? Dass das alles andere als leicht ist, wissen wir inzwischen wohl. Es braucht ein gewisses Maß an Verrücktheit. Wer hätte vor 120 Jahren gedacht, dass Frankreich und Deutschland sich mal versöhnen? Eigentlich unglaublich. Oder Gießen und Wetzlar. Aber da kann ich nicht von reden, weil ich nicht von hier bin. Es braucht schon ein hohes Maß an selbstloser Verrücktheit und an Liebe. Oder ein gehöriger Schluck aus der Pulle göttliches Wesen. Aus eigener Kraft können wir Versöhnung nicht. Wo sie wirklich gelingt, hat Gott seine Finger im Spiel. So viel scheint mir sicher. Was nicht heißt, dass wir es nicht versuchen sollen, weil wir ja Gott ähnlicher werden sollen in der Nachfolge. Und deshalb sollen wir uns auch versöhnen, auch mit Feinden. Wir wissen, leicht ist das nicht. Gott schenkt Versöhnung. Mit ihm und auch untereinander. Amen.